Und das wird ja auch ganz deutlich im Epheserbrief, und über den Epheserbrief möchte ich gleich auch was sagen, aus dem zweiten Kapitel, dieser Vers, den wir alle gut kennen, denn aus Gnade seid ihr errettet, durch Glauben, nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und ich denke mal, dass viele von euch, so wie ich auch, damit auch aufgewachsen sind, dass wir wissen, dass wir aus Werken niemals uns den Himmel verdienen können. Kein Mensch ist dazu in der Lage. Wir hatten, oder ich habe immer noch, aber damals lebten dann noch meine Tante und so weiter, in Kiel hatten wir Verwandtschaft und die sind zu den Baptisten gegangen. Und wenn wir dann schon mal bei denen waren, dann haben die schon mal ganz gerne versucht, mit mir Diskussionen anzufangen, mit meinen Eltern natürlich nicht, sondern mit mir. Ja, wenn das alles nur aus Gnade ist, dann kannst du ja leben und machen, was du willst. Dann ist ja alles in Ordnung. Einmal bekehren, Hände in den Schoß, leben, wie du willst, ist das die Botschaft. Und darum soll es heute gehen. Genau das ist nicht die Botschaft. Und deshalb gucken wir in das vierte Kapitel von dem Epheserbrief. Jetzt ist das Kapitel relativ lang und es würde nicht funktionieren, wenn wir so eine Vers-für-Vers-Betrachtung machen, bis ca. 12 Uhr, wie ich gehört habe, damit fertig zu werden. Darum versuche ich das dann in Bereiche zu packen. Und für uns, glaube ich, wichtiger ist so der Anfang von dem vierten Kapitel und bei der zweiten Hälfte, da gehen wir dann etwas schneller vorwärts. Der Epheserbrief ist so aufgebaut, dass in den ersten drei Kapiteln, da sagt Paulus, was die Dreieinheit Gottes alles getan hat, um uns in eine Stellung zu bringen, dass wir Kinder Gottes sind. Da wird davon berichtet im zweiten Kapitel, dass Gott diese Zwischenwand der Umzäunung, wie das heißt, zwischen Juden und Nichtjuden, dass er die eingerissen hat und dass es dann jetzt, drittes Kapitel, ein Volk gibt, was sich Gemeinde nennt. So, also da wird die Theorie vermittelt. Ich werde auch heute, denke ich mal, das letzte Mal bei euch sein, als jemand, der noch berufstätig ist. Weil ich am 1.5., ich habe so eine Altersteilzeit unterschrieben, habe ich gerade schon gesagt, und am 1.5. darf ich in die passive Phase eintreten. Bin ich zwar immer noch Beamter, aber ich brauche nicht mehr zur Telekom. Bin also über 42 Jahre da bei der Telekom und ich weiß gar nicht, wie viele Lehrgänge und so weiter ich im Laufe der Zeit da besucht habe. Und da sind ganz, ganz viele immer nach dem gleichen Muster aufgebaut. Da ist eben am Anfang so die Vermittlung von irgendwelchen Informationen, Neuigkeiten, häufig auch Organisationsänderungen. Und das endet immer mit diesem Tschakka, wir schaffen das, auf geht's nach vorne. Und wer am meisten Motivation hat, der hat die größte Chance, auch bei der nächsten Beförderung beachtet zu werden. So ist die Bibel nicht aufgebaut, zum Glück. Sondern genauso nüchtern, wie Paulus in den ersten drei Kapiteln erklärt, welche Voraussetzungen Gott geschaffen hat, genauso nüchtern geht er dann auch ab dem vierten Kapitel dazu über, zu sagen, was unser Teil ist. Und auch das will ich so ganz, ganz kurz kann man das zusammenfassen, wenn man jetzt die Kapitel 4, 5 und 6 nimmt, dann fängt das Kapitel 4 damit an, wo das dritte Kapitel aufgehört hat, nämlich mit Gemeinde, also mein Verhalten und so weiter in der Gemeinde. Dann geht das über in das Verhalten eines Kindes Gottes oder eines Christen im Umfeld der Familie und im Umfeld mit den Leuten, die er direkt zu tun hat. Und im sechsten Kapitel kennen wir dann ja auch, da ist so die Waffenrüstung ja auch. Da geht es also darum, welche Herausforderungen, welche Kämpfe hat der Christ in dieser Welt dann zu erwarten? Und was ist da das Verhalten, das der Herr Jesus bei uns sehen möchte? So, wir konzentrieren uns jetzt mal auf das vierte Kapitel. Und ich lese mal zunächst die ersten 13 Verse, ist das, glaube ich, ja, die ersten 13 Verse. Und da fängt er direkt an mit, ich ermahne euch nun, wobei das eine ist vielleicht auch ganz wichtig, wenn in der Bibel so steht, ermahne, dann ist das ja so ähnlich oder das gleiche Wort, wie es an anderer Stelle mit Ermunterung auch übersetzt wird. Also es geht da nicht darum, dass da der erhobene Zeigefinger ist, sondern ich habe da so eine Geschichte oder ein Erlebnis in meinem Leben, was mir das ganz, ganz klar gemacht hat. Als Kinder waren wir, meine Eltern kommen ja aus Norddeutschland, waren wir also öfter in Norddeutschland gewesen. Und ganz toll war das, wenn wir im Sommer so in Kiel waren, an der Ostsee. Und dann gab es damals noch diese Butterfahrten. Der ein oder andere kann sich vielleicht noch erinnern. Das heißt, du bist mit dem Schiff gefahren, das kostete manchmal sogar gar nichts oder eine Mark oder zwei Mark. Und zwar war das wichtig, aus der Drei-Meilen-Zone rauszufahren. Da konnte dann verkauft werden und damit haben sich diese Butterfahrten dann auch finanziert und zwar zollfrei. Und dann fuhren sie wieder zurück. Du warst den Tag auf See gewesen und hast dann je nachdem auch noch billig einkaufen können. Als Kinder haben wir das geliebt und es gab dann auch entsprechend große Schiffe, die das machten und die fuhren dann nicht nur außerhalb der Drei-Meilen-Zone, sondern bis in irgendeinen Hafen von Dänemark und dann wieder zurück. Und dann war eben dieser Verkauf immer gewesen, wenn man außerhalb dieser Drei-Meilen-Zone gewesen ist. Und einmal durfte ich bei so einem ganz großen Schiff dann da auch auf die Brücke. Und man konnte dann sehen, als ich da war, da war überhaupt niemand da. Und dann wurde mir erklärt, die haben schon Autopilot, das heißt, das Schiff war auf Autopilot gestellt, aber was man sehen konnte, war die ganze Zeit, dieses Ruder war die ganze Zeit irgendwie, hat sich bewegt. Und das war eben ganz, ganz leichte Korrekturen, die automatisch vorgenommen wurden, aber wenn du so das Kielwasser von dem Schiff gesehen hast, da war das eine ganz, ganz gerade Linie gewesen, also Richtung Dänemark beziehungsweise später wieder Richtung Kiel zurück. Und das war für mich eine schöne Erklärung von dem Wort ermahnen oder ermuntern, so wie das im Neuen Testament oft gebraucht wird. Hier geht es darum, nicht, dass wir uns sonst wie ändern sollen oder so, sondern hier geht es darum, dass wir bereit sind, immer diese kleinen Korrekturen automatisch von unserem Autopiloten, von Jesus Christus vornehmen zu lassen, weil wir eingestellt sind auf Ziel. Da haben wir uns eben daran erinnert. Eingestellt auf die Herrlichkeit von Jesus Christus. Und so ist das hier auch zu verstehen. Und dann sagt Paulus, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Also das, was ihr in den ersten drei Kapiteln gehört habt, jetzt geht es darum, dass unser Wandel, unser Leben würdig ist dessen, was wir da gerade alles gelernt haben. Nämlich, dass die Dreieinheit Gottes, das kann man sehr schön sehen, jeder hat etwas dazu beigetragen, dass wir in der Stellung sind, in der wir heute auch sind. So. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragen, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Doppelpunkt. Und jetzt kommen sieben Kennzeichen dieser Einheit. Ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Jedem Einzelnen aber von uns ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat der Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das hinaufgestiegen aber, was besagt das anderes, als dass er auch herabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde. Das hinabgestiegen ist, der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, über alle Himmel, damit er alles in allem erfüllte. Also hier geht es um Jesus Christus, der auf die Erde gekommen ist, weil er dann am Tod, am Kreuz gestorben ist, hat er eben auch das Recht, dass er in den Himmel hinaufsteigt und deshalb eben auch das Recht hat, zu sagen, wer von uns welche Gaben hat, wie es hier heißt, nach dem Maß der Gabe Christi. Und er hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Also alles das, hier sind wir bei der Gemeinde, habe ich gesagt, hier geht es also darum, dass diese Gaben gegeben worden sind für die Gemeinde, damit die Gemeinde, der Leib Christi eben auferbaut wird. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügereien der Menschen, durch ihre Verschlagenheit, zu listig ersonnenem Irrtum. Erstmal bis dahin. Also dieser Aufruf, wandelt würdig der Berufung. Da steht nicht, es wäre schön, wenn du dich entscheiden könntest, dass das, was du jetzt gelernt hast, irgendwie dann auch umsetzt. Oder, naja, du bist, wie du bist und jeder so, wie er kann. Sondern das ist ja hier schon eine ganz, ganz klare Aufforderung auch an jeden Einzelnen von uns. Wir leben heute in einer Zeit, wo Individualismus und so ja sehr, sehr groß geschrieben wird. Und jeder für sich selber in Anspruch nimmt, wenn es eng wird, zu sagen, naja, ich bin halt eben so. Ich kann auch nicht mehr. Wer kann schon immer über seinen Schatten springen? Nicht? So, ich bin halt eben so. Das ist nicht das, was die Bibel hier lehrt, sondern sie fordert uns auf, zunächst mal jeden Einzelnen eine ganz, ganz klare Entscheidung für sich selber zu treffen. Es wird dann natürlich auch Hilfestellung gegeben und uns gezeigt, wie wir das dann auch umsetzen können. Aber am Anfang steht eine ganz, ganz klare Entscheidung. Und so wie du dich entschieden hast, einmal zu Jesus Christus zu kommen, einmal bankrott erklärt hast, weil du gesagt hast, mir ist klar geworden, ich schaffe es wirklich nicht, alleine aus eigener Kraft mich so hinzustellen, dass ich in Gottes Gegenwart passe. Ich brauche diesen Erlöser, der ans Kreuz gegangen ist. Es war eine klare Entscheidung für dich. Das ist mir immer auch ganz wichtig, wenn es darum geht, Kinderheim Bethanien in Rumänien. Was ist euer Ziel da? Ja, das Ziel heißt nicht, jedes Kind, was entlassen wird, ist ein Christ. Es wäre vermessen. Und das ist auch nicht das, worauf wir hinarbeiten. Aber das Ziel ist, dass jedes Kind im Laufe der Zeit, wenn es da ist bei uns, einmal eine Entscheidung treffen muss. Dass es verstanden hat, gibt, aber dass es die eigene Entscheidung ist. Das Schlimmste, und das, denke ich mal, können einige von euch auch so dieses Mitläufertum. Wenn man Kindern oder so beibringt, wie man sich am besten verhält, damit man in der Gemeinde nicht auffällt. So, da ist auch viel, viel Kummer durch natürlich schon entstanden, wenn dann die Jugendlichen so weit sind, dass sie über 18 sind, selber entscheiden können, dann plötzlich ist alles das, was vorher gewesen ist, ist weg, weil sie sich selber nicht entschieden haben, sondern sozusagen entschieden wurden. Deshalb hier die klare Aufforderung, entscheide dich doch so zu wandeln, dass du würdig der Berufung, mit der du berufen worden bist, wandelst. Das sind dann so Worte, die sind heute nicht mehr ganz so gebräuchlich. Sanftmut, Langmut, in Liebe Demut, Sanftmut, Langmut. Neulich unter getroffen habe ich mich mit und da ging es eben unter anderem darum, was wir im Moment in unserem Land erleben, wie mit Migranten umgegangen wird. Und in einer Zeit hat er die Diskussion damit beendet, dass er gesagt hat, naja, gut Menschen. Und das, was die Bibel hier sagt, dass wir nicht unbedingt aufgefordert sind, die politischen Fragen zu beantworten, aber dass wir dadurch gekennzeichnet sind, dass man uns so kennt, dass wir demütig sind, sanftmütig sind, dass wir langmütig sind. Und hier, wie gesagt, geht es in erster Linie mal um das Miteinander in der Gemeinde. Hier geht es noch gar nicht darum, gegenüber Menschen, die den Herrn Jesus nicht kennen, sondern dass das ist, was uns kennzeichnet. Und dann finde ich halt schön, Paulus ist trotzdem immer Realist oder die Bibel ist realistisch, dass dann da steht, in Liebe ertragend. Ja, das ist schon manchmal ertragend, ne? Das ist so. Man sagt so, man muss sich ja nicht immer gleich heiraten, aber man soll trotzdem ordentlich miteinander umgehen. Und wir werden auch nicht aufgefordert, dann unwahr zu handeln, sondern manchmal, wie gesagt, ist es ein Ertragen, aber ihr habt das ja hier auch an vielen Orten, da steht es auch, ne? Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wenn wir das auf die Straße kriegen in diesem Jahr, dann haben wir wirklich schon eine ganze Menge geschafft. So, und danach, da geht das dann um die Einheit der Christen, euch befleißigen, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. Satan versucht uns genau vom Gegenteil zu überzeugen. Auseinandersetzungen unter Christen nehmen immer mehr zu. Es ist sogar oft so, wenn man mit Christen spricht, dass sie sagt, naja, so, also wenn man mit Nicht-Christen zusammen ist, das kann entspannter sein, als wenn man mit Christen zusammen ist. Und wenn das so ist, Leute, dann müssen wir ganz klar sehen, dass da Gefahr im Verzug ist. Und dass wir daran arbeiten wollen, dass das mit den Christen hier, die wir in einer Gemeinde sind, dass das da einfach nicht der Fall ist. Sondern, dass wenn wir zusammen sind, dass das für alle wirklich schön ist. Dass alle hinterher sagen können, es war entspannt, es war richtig gut. Das, was ihr am nächsten Sonntag habt, habe ich vorhin bei den Ansagen, ihr habt nächsten Sonntag, dass ihr so einen Gemeinschaftsnachmittag habt oder so, ne? Das hatten wir gerade gestern gehabt. Von 10 bis 17 Uhr, ich muss euch schon sagen, dass ich vorher gedacht habe, oh, weil das ist ja schon ziemlich lang. Hoffentlich wird das gut. Aber am Ende kann ich sagen, es war wirklich ein richtig schöner Tag, den wir da zusammen verlebt haben, so als Gemeinde, die eben gestern konnten. Dann kommt, wie gesagt, diese siebenfache Einheit. Ich will da nicht im Einzelnen drauf eingehen, weil darüber, denke ich mal, gibt es auch öfter Predigten. Aber das wird ja hier als eine Tatsache auch geschildert. Egal, ob wir das leben oder nicht, die Gemeinde Jesu Christi weltweit ist eine Einheit, zu der wir eben auch gehören dürfen. Und für mich ist immer eine Sache, die mich sehr motiviert oder die ich einfach sehr, sehr schön finde, ist, wenn wir überlegen, so ein Sonntag, wenn wir eben das Abendmahl gefeiert haben, rund um den Erdball machen das Christen. Das heißt, 24 Stunden Anbetung der Gemeinde an so einem Sonntag für das, was der Herr Jesus getan hat. Das ist schon eine richtig, richtig gute Sache, oder? Und das ist eben nur möglich, weil Jesus Christus diese Einheit geschaffen hat, zu der wir eben auch gehören dürfen. So. Und dann kommt dieser Abschnitt, wo eben deutlich wird, dass nicht wir diejenigen sind, die uns ausgesucht haben, welche Gabe oder welche Aufgabe wir dann innerhalb der Gemeinde ausführen, sondern dass wir auch da das Recht, das zu bestimmen, abgegeben haben mit dem Tag unserer Bekehrung. Der Jesus ist derjenige, der uns zeigt, welche Aufgaben wir im Einzelnen haben. Und es wäre mal ganz interessant, vielleicht wenn ihr nächsten Sonntag nicht wisst, worüber ihr euch unterhalten wollt, dass man sich da auch mal gegenseitig erzählt, wie ist das eigentlich gekommen, wie ist mir eigentlich klar geworden, dass mein Dienst für den Herrn Jesus so und so aussieht, so wie er, was ich eben heute mache. Mach dir selber mal da Gedanken darüber und dann glaube ich, kann das wirklich sehr, sehr schön sein, sich damit auch mit anderen darüber zu unterhalten, dass das eben auch deutlich wird, dass da die Handschrift von Jesus Christus in deinem und in meinem Leben ist. Häufig kriegt man so viel ja voneinander überhaupt gar nicht mit. So, und dann sehen wir eben, Vers 13, da will ich nochmal kurz drauf eingehen, wenn dann steht das Ziel für diese Gaben, was da das Ziel ist. Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi, also dass die Gemeinde wächst, dass der Gemeinde gut geht. Und dann kommt aber ein ganz interessanter Nachsatz, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesgröße und so weiter. Zur Erkenntnis des Sohnes Gottes. Da bin ich vor ein paar Monaten mal drüber gestolpert, was das überhaupt heißt, dass wir uns Gedanken machen darüber, wer und was Jesus Christus alles ist. Und es gibt, wie so häufig in der Bibel, natürlich mehrere Bibelstellen, die dazu auffordern. Und dann ist ganz interessant, wenn wir uns den zweiten Petrusbrief anschauen. Der zweite Petrusbrief, der fängt an mit folgenden Worten. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus. Gnade und Friede sei euch vermehrt in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unserem Herrn. So fängt er seinen Brief an. Und dann gucken wir uns mal an, wie er seinen Brief schließt. Wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch auf den Tag der Ewigkeit. Amen. Also der zweite Petrusbrief beginnt damit, mit der Aufforderung, hinzuwachsen dahin, dass wir Jesus Christus noch besser erkennen, und schließt auch damit. Und bei uns haben wir schon auch manche Diskussionen dazu geführt, immer wenn von der Dreieinigkeit Gottes gesprochen wird, dann zuckt es bei mir so ein bisschen, weil das ist ja gar nicht so was Außergewöhnliches, dass drei Leute einig sind, oder? Aber dass drei eins sind, das ist das Besondere. Und darum spreche ich immer von der Dreieinheit Gottes. Und wenn man sich da mal Gedanken dazu macht, Jesus Christus ist Gott, der Vater ist Gott, der Heilige Geist ist Gott. Was das bedeutet, trotzdem sind es eben eine Person, ein Gott, der sich eben in dreierlei Art in der Bibel offenbart, als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und es lohnt sich wirklich dazu, sich Gedanken zu machen. Und da werden wir hierzu aufgefordert, und zwar im Zusammenhang mit der Gemeinde. So, und dann wird das Ganze auch begründet, damit wir eben nicht Unmündige sind, die hin und her geworfen und umhergetrieben werden von jedem Wind der Lehre. Und ich glaube, wenn es mal so eine Zeit gegeben hat, wo man so hin und her geworfen werden kann, das ist das einfach auch unsere Zeit. Durch die verschiedenen Medien, die wir haben und die wir sicherlich auch alle benutzen, bekommen wir so viele Informationen. Und gerade auch im Internet. Du kannst dir so viele Predigten anhören, wo alles Mögliche sehr, sehr logisch dann manchmal erklärt wird, dass das umso wichtiger ist, dass wir eben fest gegründet sind im Wort Gottes, in dem Herrn Jesus, damit wir eben nicht von jeder Idee, die da gerade durchs Netz wabert, hin und her geworfen werden und damit auf jeden Fall auch die Gemeinde Schaden nimmt, sondern dass wir eben fest sind. So, und jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil, und das sind die Verse 17 bis 32. Ich lese da jeweils einen Teil davon vor. Dies sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr fortan nicht wandelt, wie auch die Nationen. Also hier geht es darum, ging es darum, wie wir es machen, und jetzt geht es darum, wie wir es nicht machen sollen. Also nicht wie die Nationen in Eitelkeit ihres Sinnes, verfinstert am Verstand, fremdet dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, da sie alle Empfindung verloren, sich selbst der Ausschweifung hingegeben haben, um alle Unreinheit mit ihr auszuüben. Ihr aber habt den Christus nicht so gelernt. Wenn ihr wirklich ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie die Wahrheit in dem Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel anbetrifft, abgelegt habt den alten Menschen, der nach den betrügerischen Begierden verdorben wird. Erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung, angezogen habt den neuen Menschen. Vers 25, redet Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten. Wie gesagt, es geht ja auch um Gemeinde. Müssen wir uns gleich mal Gedanken machen. Denn wir sind Glieder voneinander. Zürnt und sündigt nicht. Vers 29, kein faules Wort gehe aus eurem Mund hervor. 30, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. 31, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan. Seid aber zueinander gütig, mitleidig, einander vergebend, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Also das, wie Paulus hier den ungläubigen Menschen beschreibt, wenn man das zusammenfasst, dann ist er eitel. Dann ist er am Verstand verfinstert. Oh, da darfst du aber nicht laut sagen. Dann ist er unwissend in Beziehung auf die Dinge Gottes. Das kann ein Professor sein, das kann ein Nobelpreisträger sein. Aber in Bezug auf die Dinge Gottes ist er unwissend. Warum? Weil wir besser sind? Nein. Weil in uns eben ein Teil dieser Dreieinheit Gottes wohnt. Darum ist es so wichtig, dass wir uns da Gedanken machen, nämlich der Heilige Geist. Und nur, steht im ersten Korintherbrief, nur mit Hilfe des Heiligen Geistes ist es uns überhaupt möglich, die Bibel zu verstehen und zu sehen, was Gott von mir persönlich da dann auch möchte. Also es geht hier nicht darum, dass wir uns überheben, aber es geht hier um eine ganz, ganz klare Beschreibung des Menschen, der ohne Gott lebt. Hartes Herz hat, gefühllos ist. Lass uns nur mal ganz, ganz kurz darüber nachdenken, was alles geredet wird, um zu verhindern, dass die Menschen übers Mittelmeer zu uns kommen. Und lass uns mal ganz kurz versuchen, in die Lage zu versetzen von einer Familie, manchmal ja auch Frauen, allein mit ihren Kindern in so einem Bötchen und dann abgewiesen. Und irgendwann erledigt sich das von selber, weil die Boote nämlich gar nicht so lange halten, dass sie die Überfahrt im Ganzen überstehen. Die meisten jedenfalls nicht. Und die Debatten da, also ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber wenn man sagt, wie kann man Gefühllosigkeit am besten beschreiben, dann finde ich, dass diese Debatten das sehr, sehr gut beschreiben. wie die Menschen darauf reagieren, die ohne Gott sind. Gierig und ausschweifend. Und das ist eben, meine ich, auch ein Kennzeichen unserer Zeit. Es ist ja alles erlaubt. Auch in sexueller Hinsicht, ja, es ist ja alles völlig in Ordnung. Das Einzige, wo im Moment noch so die Hand drauf gehalten wird, wenn es mit Minderjährigen ist, dann sagen alle, boah, wie kannst du das nur machen? Aber in dem Moment, wo die gleiche Praxis mit jemandem, der dann volljährig ist, gemacht wird, ist alles in Ordnung. Kein Kläger, kein Richter. Zügellos. Und jetzt wird dann der Kontrast beschrieben, wie du und ich dagegen sind. Da steht was von einer neuen Gesinnung. Da steht nichts von einem neuen Gesetz, was wir einhalten müssen. Sondern da geht es darum, dass wir mit der Bekehrung eine neue Gesinnung bekommen haben. Dass unsere Interessen sich von alleine darauf ausrichten. Wir haben das vorhin mit dem Schiff gesagt, was ausgerichtet ist auf das Ziel. Und wenn du als Christ ausgerichtet bist auf das Ziel Jesus Christus, dann ist es automatisch so, dass du andere Interessen hast, dass deine Gedankenwelt eine andere ist als bei jemandem, der das nicht ist. Und so wird das hier beschrieben. Den neuen Menschen angezogen haben. Gerechtigkeit und Heiligkeit als Ziel im Alltag. Natürlich fallen wir, natürlich sündigen wir. Und das ist auch schlimm. Und dann steht aber im 1. Johannes 1, Vers 9, dass wenn wir dann kommen und unsere Sünden bekennen, dass er treu und gerecht ist, uns die Sünden vergibt. Wir haben ein Gewissen, was uns dann anklagt und was uns dann wieder zu Jesus Christus bringt. Wenn das so ist, dann freu dich darüber. Dann ist das ein Zeichen davon, dass du diesen neuen Menschen angezogen hast. Aber wenn du schon gar nichts mehr merkst, wenn das so für dich völlig in Ordnung ist, so zu leben, wie die Menschen um dich herum leben, dann frag dich, ob du echt bist. Auch wenn es schwer ist, wir bleiben bei der Wahrheit, das habe ich eben gesagt. Gerade auch als Geschwister untereinander. Es gibt ja manchmal Dinge, die muss man ansprechen und das wird man am liebsten nicht tun. Und man erkennt dann auch bei vielen anderen, dass irgendwie ist in der ganzen Gemeinde bekannt, aber keiner traut sich das anzusprechen. Und das gerade bei so Dingen, die wirklich einschneidend sind, also wenn jemand zum Beispiel echte Probleme mit dem Alkohol hat und alle wissen es und immer wenn du ihn oder sie einfach mal so triffst, boah, da hat er immer eine Fahne, aber keiner spricht es an. Wir sind hier aufgefordert, Wahrheit in Liebe dann auch anzusprechen und damit helfen wir uns gegenseitig, weil das, was du bei anderen machst, lässt du an dir selber natürlich auch geschehen. Zürnt und sündigt nicht. Und dann kommt dieser Satz, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe das ganz, ganz lange einfach falsch gemacht oder falsch verstanden. Ich habe gedacht, das heißt immer, du musst auf jeden Fall dich dann versöhnen. Und das ist manchmal einfach nicht möglich, was da so passiert ist. Und dann seht zu, dass ihr das einfach so macht, wie es hier steht, dass ihr nicht im Zorn einschlaft, dass ihr, wenn ihr so aneinander gerasselt seid, euch auf den Boden des Wortes Gottes zurückzieht und sagt, komm, wir kriegen es jetzt nicht gelöst, aber wir beten wenigstens zusammen, dass der Herr uns hilft, das zu lösen, was jetzt zwischen uns steht. Und dann kann man zu einem späteren Zeitpunkt, bei der Bundeswehr hieß das immer, wenn du mindestens eine Nacht darüber geschlafen hast, kann man sich treffen und kann in Ruhe nochmal darüber sprechen. Aber wenn das so ist, dass man meint, man muss das auf jeden Fall, spätestens nachts um 3 geht es nur noch darum, wem fallen eigentlich zuerst die Augen zu? Wer gibt zuerst auf? Und das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Und dann geht es um ehrliche Arbeit. Und zwar ist da ja auch, finde ich ganz interessant, was für ein Ziel da beschrieben ist. Gerade gucken, wo das... So, Vers 28. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich viel mehr und wirke mit seinem Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben hat. Also hier geht es um unsere Arbeit, was wir arbeiten und welches Ziel wir damit eigentlich verfolgen. Und hier finde ich ganz interessant, das Ziel ist, dass wir anderen, die bedürftig sind, abgeben können. Hier geht es nicht darum, hier steht nicht, dass du deinen Ehepartner ernähren kannst oder deine Familie ernähren kannst oder ein- oder zweimal im Jahr wenigstens auch mal ausspannen kannst, in Urlaub fliegen kannst oder sonst was. Hier ist als Ziel definiert, und das finde ich wirklich ganz interessant, dass man an Bedürftige abgeben kann. Und auch da lehrt ja die Bibel, Bedürftige gibt es eben Gläubige und Nichtgläubige. Und wenn du dann die Wahl hast, vor der Wahl stehst, dann ist es völlig in Ordnung, wenn du sagst, dass du zuallererst die bedürftigen Gläubigen denen hilfst, bevor man dann an die Ungläubigen geht. Das heißt, ausgedrückt da, dass es da um die Hausgenossen des Glaubens geht. Und ich will euch zum Abschluss ganz kurz dann ein Beispiel geben, wie wir versucht haben, das einfach dann auch so umzusetzen. Jetzt ist es ja beide zwei Jahre, dass dieser Krieg da in der Ukraine ist. Und wir haben als BMO relativ schnell dann auch Kontakte gehabt mit Leuten oder mit Gemeinden in der Ukraine, beziehungsweise auch mit Geschwistern aus Rumänien, die dann in die Ukraine fahren, um da entsprechend zu helfen. Und wir haben ja auch seit vielen, vielen Jahren diese Weihnachtsbäckchenaktion. Und da werden ja immer so zwischen 2.000 und 3.000 Weihnachtsbäckchen so insgesamt hier eingesammelt und werden dann ja mit einem LKW nach Rumänien gefahren. Und das ist eine evangelistische Aktion. Diese Weihnachtsbäckchen bekommen dann immer noch ein Kindermalbuch dazu und Buntstifte, dass nicht jemand das nicht malen kann, weil er keine Buntstifte hat. Und da geht man dann in Schulen, in Kindergärten, in Krankenhäuser und so rein. In den Schulen, so ist es so, dass man immer eine Schulstunde inzwischen bekommt. In der Schulstunde bekommen die Kinder erklärt, was Weihnachten ist. Und am Ende bekommen sie dann die Päckchen, können nach Hause gehen und wie gesagt auch die Kindermalbibel. Also eine evangelistische Aktion. Und jetzt war Ukraine. Und dann haben wir gesagt, weil in der Ukraine ist ja die orthodoxe Kirche und so, feiert das Weihnachtsfest, wird da gefeiert. Wenn ich mich nicht täusche, war also um 6. Januar rum dann, also auf jeden Fall später als bei uns. Und so ist dann direkt nach Weihnachten von hier Konvoi mit drei Bussen und jeder Bus hatte noch einen Anhänger in die Ukraine gefahren. Und zwar da in die, haben sie Gemeinden besucht oder eine Gemeinde besucht, die wirklich in einem ganz desolaten Zustand gewesen ist und haben da wieder eine Eingangstür überhaupt reingemacht und eine Treppe gebaut, damit die Leute dann nicht über irgendwelche Hölzer da hochstolpern müssen und so weiter und so fort. Und hatten dann, wie gesagt, in den Anhängern auch Geschenke. Und da haben wir gesagt, im Gegensatz zu Rumänien, wo wir das als evangelistische Aktion nutzen, nutzen wir es hier, um den Kindern der Gläubigen, die da in dem Krieg wirklich zusätzliche Entbehrungen haben, weil viele Menschen in der Ukraine sind jetzt bereit, das Evangelium zu hören. Das heißt, die Gläubigen haben neben dem, dass der Alltag schwerer geworden ist, das alles zu organisieren, was sie brauchen zum Überleben, jetzt auch noch die Aufgabe, diesen Menschen, die suchend sind, beizustehen und eben auch in der Woche sie zu begleiten. Und dann ist das, was eben ganz häufig passiert, wenn man Kinder hat, die Kinder, die merken das eben ganz besonders, weil die irgendwie dann so zu kurz kommen. Und darum haben wir gesagt, nein, wir möchten das wirklich nutzen, um dann eben den Kindern dieser Gläubigen die Geschenke zu geben, weil eben natürlich da zum Teil, zumindest bei der armen Bevölkerung, auch bei den Gläubigen zu Weihnachten gab es keine Geschenke. Das war eben das Einzige, was es dann gegeben hat. Also so kann es schon sein, dass wir genau vor diese Frage gestellt sind, wenn es darum geht, wem können wir helfen, Gläubige oder Nichtgläubige. Und dann ist es eben auch gut, wenn ich diese Entscheidung im Gebet vorbereite. Wenn ich den Herrn frage, ich kann mich nun mal nicht teilen und nicht jeder von uns kann die ganze Welt retten. Also wo möchtest du mich haben? Du hast das Recht, das haben wir eben vorne gesehen, zu sagen, wohin ich gehe, was ich tue, und jetzt zeig mir bitte auch deinen Willen ganz, ganz konkret auf diese Situation, in der man da steht. Ja, ich wiederhole nochmal das Ziel dieser Predigt, hoffe nicht, dass ihr das aus den Augen verloren habt. Es geht eben darum, dass das, was wir alle manchmal von Kindesbeinen an gelernt haben, was der Herr alles für uns getan hat und was wir im Glauben annehmen durften, das ist ja Gnade, dass wir das, was hier in der Bibel steht, glauben können. Wie viele Menschen gibt es, die das einfach nicht glauben können? Ja, dass der Herr uns diese Gnade geschenkt hat, dass wir es glauben können. Und dann fordert uns der Epheserbrief ab Kapitel 4 auf, nicht Theoretiker zu sein, sondern das, was wir da gesehen haben und wo wir auch anbeten, dass Gott uns, wie es im ersten Kapitel heißt, gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung und so weiter, dass wir das dann aber auch ganz konkret umsetzen können in unserem Alltag, damit wir eben keine Theoretiker sind, sondern Praktiker. Und das ist ja auch das, was der Jakobusbrief dann zum Thema hat. Ja. Gott segne euch dabei. Vielleicht noch eins zum Abschluss. Wenn ihr am nächsten Wochenende, also jetzt nicht, was die Gemeindeveranstaltung hier angeht, das ist natürlich gesetzt, aber wenn ihr da überhaupt gar nicht wisst, was ihr tun sollt, wir haben nämlich nächstes Mal haben wir die Jahreshauptversammlung von der BMO und dazu dann auch ein Freundestreffen. Und weil wir auf inzwischen 45 Jahre dieser Ostarbeit zurückblicken können, haben wir gesagt, machen wir das ein bisschen größer. Und an dem Freitagabend, da gucken wir so ein bisschen, wie alles begann. Da habe ich übrigens alte Fotos mir angeguckt. Dagi, wisst ihr das, dass sie ihren 17. Geburtstag im Knast verbracht hat? In Moskau? Zusammen mit einigen anderen, ich durfte auch dabei sein. War wirklich, war echt, echt schön. Also da gucken wir uns an, wie alles begonnen hat. Am Samstag geht es darum, wo ist die BMO heute aktiv, welche Projekte gibt es, was machen wir eben heute. Und am Sonntag sind wir dann da, feiern zusammen mit der Gemeinde Weidefeld den Gottesdienst und dann lassen wir das Ganze so ausklingen. Also ganz, ganz herzliche Einladung an den, der Lust dazu hat. Vielleicht einfach Samstag ab mittags kann mich gerne ansprechen, kriege die Einladung dann zugeschickt in Norken, also nicht in Weidefeld, in Norken, im Dorfgemeinschaftshaus, werden wir uns da so ein bisschen gegenseitig ermuntern, zu sehen, wo Gott überall bei der BMO oder mit Hilfe der BMO dann hilft. Ich danke euch.